Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Zugeschaltet ist uns heute ein wütender Lehrer, der sich im Zeitalter des Digitalen Gedanken macht, wie gutes Lernen gehen könnte und was es womöglich auch verhindert. Er ist viel im Netz unterwegs und wurde zum Blogger des Jahres gekürt. Willkommen, Bob Blume.
Hallo, schön, dass ich da sein kann.
Bei Ihnen in Baden-Württemberg sind gerade Ferien. Sie wollen verreisen, sind uns zugeschaltet und sagten uns vorab, lassen Sie uns das Gespräch lieber jetzt führen. Ich weiß ja nicht, ob ich unterwegs im Hotel stabiles WLAN haben werde und ob es dann per Internet überhaupt klappt. So oder ähnlich ging das ja auch vielen Schülern, Lehrern, Eltern in Pandemiezeiten. So pling, diese Website, diese Plattform ist gerade leider nicht erreichbar. Haben Sie das auch häufig erlebt oder sind wir wenigstens da schon mal weiter?
Beginnen wir mit der totalen Offenheit. Ich saß tatsächlich ab und an mal auf der Treppe, die mich von dem Videokonferenztool zum Kaffee verbunden hat und mir sind die Tränen über die Wangen geronnen, denn das war tatsächlich teilweise nur noch zum Heulen.
Weil Sie nicht reinkamen?
Genau, ich kam entweder nicht rein oder wenn man reingekommen ist, dann hat es auch immer nur ein bisschen funktioniert und dann wiederum nur bei ein paar Schülerinnen und Schülern. Alles, was man sich so denken kann.
Ist es denn heute ein bisschen besser?
Naja, heute spielt es ja überhaupt gar keine Rolle mehr. Das ist ja das Schöne, nachdem politisch jetzt quasi ausgemacht ist, dass die Pandemie vorbei ist und dass das Digitale jetzt nicht mehr so eine große Rolle spielen muss, heißt es jetzt zurück zur, in Anführungsstrichen, Normalität.
Klingt auch nicht so froh. Warum ein wütender Lehrer trotzdem Lehrer bleiben will und wie er sich Alternativen vorstellt, darum geht es in dieser Stunde mit Bob Blume, Lehrer und als solcher auch viel als Blogger und auf YouTube unterwegs, hat ein Buch herausgebracht, 10 Dinge, die ich an der Schule hasse. Herr Blume, Sie sind selbst auf dem Cover und gucken ziemlich grimmig und Hass ist ein verdammt großes Wort. Wenn Sie die Schule partout so hassen und dann gleich 10-fach, warum sind Sie denn eigentlich noch Lehrer?
Ich muss Ihnen ja gleich 2-mal widersprechen. Das erste Mal, indem ich sage, das Buch heißt 10 Dinge, die ich an der Schule hasse und wie wir sie ändern können.
Das ist der
darauf
Untertitel.
darauf bestehe ich immer. Denn viele haben mir jetzt schon zurückgemeldet, dass möglicherweise auch gelungen ist, was ich damit wollte. Das ist eigentlich in höchstem Maße ein konstruktives Buch. Also es sollte nicht darum gehen, jetzt irgendwie meinen Hass auszuschütten. Aber der zweite Punkt ist, ich hasse auch Schule nicht. Also ganz im Gegenteil. Ich bin wahnsinnig gerne Lehrer. Ich wäre auch gerne weiterhin Lehrer und möchte engagiert sein. Aber die Bedingungen, die man als Lehrerin oder Lehrer oftmals vorfindet, die sind teilweise einfach hassenswert. Und das ist die Metapher, die ich dann genommen habe, um das zum Ausdruck zu bringen.
Okay, den Untertitel haben wir jetzt geklärt und dass Sie Lehrer bleiben wollen, liegt doch mal eine Grundlage für eine Stunde Gespräch. Sie lehnen sich aber ziemlich weit aus dem Fenster. Das ist schon ein ziemlicher Rundumschlag. Also Noten seien überflüssig, alles sei erstarrt, schlechte Lehrer hätten es zu leicht und die Digitalisierung werde nicht klug eingesetzt, sage ich mal. Gibt es einen besonderen schlimmen Punkt oder schlichtweg allgemeine Katastrophe?
Allgemeine Katastrophe würde ich nicht sagen, aber der Punkt, der mich immer wieder umtreibt, ist beispielsweise diese Stofffixierung. Man überlegt immer, wie man mit diesem ominösen Stoff weiterkommt. Da kann auch irgendwie jeder was mit anfangen. Das bedeutet dann beispielsweise, in welchem Unit ist man in einer Sprache oder wie weit ist man geschichtlich gekommen. Und man verliert dabei aus den Augen, dass dieser abprüfbare Stoff eigentlich nicht das ist, worum es in der Schule eigentlich gehen sollte. Sondern es sollte ja darum gehen, möglichst mit Freude zu lernen und das Lernen möglicherweise auch nicht zu hassen, nachdem man die Schule verlassen hat.
Aber Wissen kann ja auch nicht schaden.
Wissen kann auch nicht schaden, das sage ich ja auch. Ich glaube nur, dass es verschiedene Formen von Wissen gibt. Wissen ist ja immer dann produktiv, wenn man damit weiterarbeiten kann. Und wenn man einfach nur ein Wissen hat, was man am Tag vorher in sich reinschüttet, damit man es beim nächsten Tag in der Klausur wieder ausschüttet, dann ist es Wissen, das dann auch ganz schnell wieder weg ist. Und das, glaube ich, können die meisten bestätigen, die aus der Schule kommen und dann irgendwann sagen, irgendwie weiß ich davon gar nichts mehr.
Und wie macht man Wissen ausspucksicher für nach der Klassenarbeit?
Ja, genau das ist die wichtige Frage, indem man es vertieft. Deshalb sage ich ja auch, es geht eigentlich viel mehr um Können und nicht um Wissen. Das Interessante ist, dass das IBBW, das baden-württembergische datengetriebene Wissenschaftsgremium, tatsächlich auch herausgearbeitet hat, wie guter Unterricht stattfinden kann. Und der findet statt, indem sogenannte Tiefenstrukturen eine ganz große Rolle spielen. Und eine dieser Tiefenstrukturen ist beispielsweise, dass Schülerinnen und Schüler kognitiv aktiviert sind. Mein Problem ist halt, ich kann sozusagen die verschiedenen Ansprüche als Lehrer gar nicht gleichzeitig leisten. Ich kann nicht vertieftes Lernen ermöglichen, bei dem ich dann mein Wissen anwenden kann, bei dem ich dann sozusagen nicht nur irgendwie so ein bisschen Wissen habe, sondern damit etwas herstelle, etwas mache, etwas tue, wofür das Netz ja beispielsweise großartig geeignet ist. Und gleichzeitig mit diesem ominösen Stoff durchkommen. Also das konterkariert sich. Und dann hat man das Gefühl als Lehrer, auch schon vor Corona, dass man so ein bisschen zerrieben wird zwischen den Ansprüchen, die an einen gestellt werden, und der Realität, die man halt tagtäglich erlebt.
Nun ist Schule ja ein Thema, bei dem meinen immer alle mitreden zu können. Alle sind schließlich mal hingegangen und dann ist es ganz schnell wie bei der Fußball-WM, da gibt es 80 Millionen Bundestrainer und dann gibt es ganz schnell 80 Millionen Schulfachleute. Und sie sind in ihren Anschuldigungen, Entschuldigung, mit diesen 10 Überschriften ja auch recht plakativ. Also Noten sind pawlowsche Reflexe, Unterricht ist erstarrt, die Lehrerbildung prüft das Falsche, schlechte Lehrer haben es leicht, da bin ich besonders stecken geblieben. Schlechte Lehrer haben es leicht. Wie viel Kollegen-Shitstorm haben Sie denn schon eingesteckt?
Überhaupt keinen. Also dieses schlechte Lehrer haben es zu leicht als Beispielkapitel, das hat mir auch einige schlaflose Nächte gebracht. Man muss aber, glaube ich, so ein bisschen verstehen, aus welcher Perspektive ich das schreibe. Ich schreibe das ja aus der Perspektive, ich nenne es im Buch selbst, des vernetzten Praktikers. Das heißt, ich stelle mich nicht hin und sage, ich bin das Maß aller Dinge und urteile jetzt darüber, was schlecht und was gut ist, sondern dieses Kapitel ist vor allen Dingen entstanden auf der Grundlage von Rückmeldungen, die ich vor allen Dingen über Instagram bekommen habe, von zahlreichen, engagierten, innovativen Lehrkräften, die gesagt haben, wir würden gerne Schwung reinbringen, wir würden gerne Weiterentwicklung betreiben, aber wir werden aufgehalten, weil es Leute gibt, die sagen, ich mache einfach nicht mit. Und logischerweise gibt es überall Leute, die sagen, wir machen nicht mit. Aber was ich anprangere, ist, dass das im Lehrerberuf zu leicht ist.
Inwiefern? Also das klingt ja jetzt fast so, ich sage es mal ein bisschen zugespitzt, als würden Sie schlechte Lehrer selbst auf den ersten Blick oder auf den ersten Klick erkennen. Warum haben die es so leicht?
Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Es geht nicht darum, dass ich irgendwas erkennen würde. Und nochmal, ich nehme mich selbst nicht als Norm. Im Buch selber beschreibe ich ja auch, dass es ganz unterschiedliche Persönlichkeitstypen gibt, die sehr gute Lehrer sein können. Aber nach meiner Definition bedeutet Lehrer oder Lehrerin zu sein heutzutage eben auch zu versuchen, das Lernen und die schulische Bildung zeitgemäß zu gestalten. Und das heißt, wenn ich sozusagen als Lehrertyp derjenige bin, der sagt, es hat schon immer so funktioniert und das wird auch weiterhin so funktionieren und mich jeder Wandlung einfach verwehre, dann finde ich das nicht gut. Dann könnte man sagen, du bist ein schlechter Lehrer. Und der Punkt an der ganzen Sache ist jetzt, wenn ein Lehrer das tut, dann gibt es im Grunde genommen keine Handhabe, ihn dazu zu überreden, mitzumachen. Und das wissen die meisten Schulleitungen und Kolleginnen und Kollegen übrigens auch, weshalb die, die besonders engagiert sind, immer noch mehr Arbeit draufkriegen. Und das prangere ich halt an.
Also einige sind schlicht ein bisschen faul.
Nee, die sind nicht faul, sondern ich glaube, das Hauptproblem ist, dass es Lehrerinnen und Lehrer gibt, die sich in ihrer professionellen Sozialisation, also in dem, wie sie gelernt haben, was Lehrerinnen und Lehrer machen, eingerichtet haben. Und das haben ja viele von uns gemacht. Irgendwann hat man es raus. Wie macht man das? Wie funktioniert das? Und meine These ist, und das ist jetzt nicht irgendwie etwas, was ich erfunden habe, aber dass wir in einer Zeit leben, in der man seine Praktiken halt hinterfragen muss. Und wenn man das nicht macht, dann sollte man irgendwie darauf getrimmt werden können, das eben doch zu machen. Dieses faule Lehrerding, das möchte ich ehrlich gesagt gar nicht betreiben. Ich bin irgendwie kein Schröder 2.0 und diejenigen, die mir das jetzt auch vorwerfen, nochmal einen Shitstorm hat es nicht gegeben. Bei denen verweise ich ja darauf, dass es auch 9 andere Punkte in dem Buch gibt, auf die ich ja auch hinweise.
Sie haben es auch aus der Erfahrung des digitalen Lernens mit Corona heraus geschrieben und Sie fordern nun auch nicht, das digitale Lernen zur Norm zu machen, sondern es hat einen enormen Aufschwung genommen in der Zeit und Sie meinen aber, es würde nicht richtig eingesetzt und nicht richtig genutzt. Was stört Sie denn?
Naja, grundsätzlich stört mich, dass ich, also es gibt kein digitales Lernen und es gibt auch keine digitale Bildung. Wenn man das denkt, auch jetzt als Lehrkraft, dann geht man davon aus, da ist jemand, also nehmen wir mich mal als Beispiel, der Bob Blume, der will jetzt, dass irgendwas digital gelernt werden soll. Das finde ich nicht, sondern ich glaube, es gibt Lernen und dieses Lernen findet statt in einer Welt, in der das Digitale eine immer größere Rolle einnimmt. Das ist aber etwas völlig anderes, als wenn man sich jetzt hinstellt und sagt, also meine Vorstellung von sogenanntem digitalen Lernen ist, dass wir jetzt alles auf dem iPad machen müssen. Nee, müssen wir nicht, sondern das, was wir ja in unserem täglichen Gebrauch schon sehen. Dieses Interview wird man hinterher als Podcast abspielen können. Man wird eine Pause machen können, man wird das nochmal anhören können, wenn man irgendwas hoffentlich besonders interessant findet. Das hat alles mit der Digitalität zu tun und da verändert sich etwas. Es verändert sich nämlich beispielsweise, dass man nicht alles zum selben Zeitpunkt, in der gleichen Zeit, am selben Ort machen muss. Und das trifft eben auf die Schule auch zu. Einfach nur zu sagen, da will jetzt jemand alles digitaler machen, das wäre verkürzt. Ich sage, wir müssen aufhören, über Digitalisierung zu sprechen, sondern wir müssen sprechen über Lernen in der Kultur der Digitalität.
Bob Blume ist Lehrer, er war Blogger des Jahres und er hat Fans und Follower auf YouTube und auf seinem Blog. Sie nennen sich auch Netzlehrer. Wen unterrichten Sie denn da? Schüler und Schülerinnen oder Kollegen?
Naja, also als allererstes unterrichte ich natürlich meine Schülerinnen und Schüler. Was die Kollegen angeht, dieser Name ist eigentlich erwachsen daraus, dass ich einen Podcast hatte, der hatte den Namen Referendarsflüsterer. Und da ging es vor allen Dingen ums Thema Referendariat, also um Lehrerausbildung und so weiter. Und irgendwann habe ich gedacht, es geht zunehmend auch um das Digitale, die Digitalität. Wie kann ich das denn irgendwie in diesen Namen reinpacken? Und da wurde dann aus dem Podcast Netzlehrer. Und ja, das habe ich jetzt quasi beibehalten. Ich habe schon auch in dem Beginn der Corona-Zeit viel zu diesen Themen des digitalen Fernunterrichts gebloggt, aber da war ich mit Sicherheit auch nicht der Einzige. Also wir haben uns da vielleicht, könnte man sagen, gegenseitig unterrichtet.
Aber Sie sind damit am bekanntesten geworden. Erzählen Sie uns, was sind das für Videos und für wen machen Sie die?
Also auf YouTube die Videos, das sind oftmals Videos, die man als Vor- oder Nachbereitung für den Unterricht verwenden kann. Also es gibt so diese klassischen Tutorial-Videos, wie schreibe ich eine Interpretation. Die gibt es aber auch von vielen anderen Anbietern. Was ich irgendwann mal gemacht habe, das war sozusagen unter dem Eindruck, dass Schülerinnen und Schüler oft wissen, wie sie vorgehen sollten, aber nicht so ganz genau, wie das dann in der Praxis aussieht. Und man kann natürlich im Unterricht Freiräume schaffen, zum Beispiel um eine Interpretation zu schreiben, aber irgendwann ist das natürlich auch zeitlich begrenzt. Was habe ich also gemacht? Ich habe Videos aufgenommen, wo ich dann solche Interpretationen gleichzeitig schreibe und über jeden einzelnen Schritt dann nachdenke und das dann erkläre. Also das sind relativ lange Videos. Mhm. Und die nutze ich dann beispielsweise, um individualisiert zu lernen. Also wenn ich zum Beispiel merke, dass ein Schüler in einem bestimmten Teilbereich noch weiter unterstützt werden kann, dann sage ich hier, du kannst zum Beispiel das Video gucken, du kannst auf dem Blog nachlesen. Aber logischerweise bleibt auch am wichtigsten natürlich das direkte, konstruktive Feedback von meiner Seite.
Aber es ist schon so gedacht, dass man, ich sag mal, das Beste aus beiden Welten zusammentut und einander ergänzen lässt. Habe ich das richtig verstanden?
In Perfektion, genau.
Dann geben Sie mir noch mal ein Beispiel, wie das jenseits des Theoretischen laufen könnte. Ich habe jetzt ein Gedicht, das soll ich Ihnen interpretieren und ich hake. Ich verstehe das nicht. Was hilft mir das Video?
Naja, das Video hilft erstmal in erster Linie, in dem Fall, weil Sie selber bestimmen können, wann, wo und wie sie es gucken. Also das kennen ja viele von zu Hause auch, dass man irgendwas nicht weiß. Da geht es ja nicht nur um Gedichtinterpretation, sondern auch darum, wie man jetzt den Rasen richtig aussät. Und dann guckt man, wer es einem am besten erklären kann. Also das heißt, ich glaube, viele, die dann hinterher auf diesen Kanal kommen, ich habe den halt irgendwann mal geöffnet, das sind die, die jetzt gar nicht, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, aufgefordert werden, genau dieses Video zu gucken, sondern die schauen halt, wer erklärt es mir am besten. leisten. Das heißt, das ist dann auch ein Freiraum, dass man selbst das Mittel wählt, mit dem man dann arbeiten kann.
Okay, dann guckt man das, aber Sie müssen ja auch irgendwie zurückmelden als Lehrer. Also man guckt sich das an, hakt vielleicht ein, lernt was dazu, aber das hat ja nur dann Sinn, wenn Sie sich auch wieder einschalten können.
Genau, das ist zumindest auch das, was ich dann den sehr enthusiastischen jungen Menschen schreibe, die am Tag vor ihrem Abitur sagen, jetzt hätten sie sozusagen alles verstanden. Richtig laufen tut das vor allen Dingen mit Feedbackschleifen, das ist ganz klar. Also das heißt, ich muss mir im Grunde genommen, wenn das richtig gut laufen soll, dann gucke ich mir an, was jemand geschrieben hat, gebe ein Feedback dazu, derjenige schreibt das Ganze nochmal, gibt es mir nochmal und der Unterschied zu dem zweiten Feedback zeigt ihm dann oder ihr, wie er sich verbessert hat. Deshalb ist so dieses rein digitale Lernen auch nichts, was ich sozusagen anstreben würde, ne? Das heißt, es ist immer ein Hand in Hand gehen, wie Sie es gerade so wunderbar gesagt haben, das Beste beider Welten.
Es ist schon Ihre Vorstellung von einem vernetzten Lernen, einem persönlichen Lernen, einem Weiterlernen im Digitalen und Zurückspiegeln. Das ist so eine Ihrer Zukunftsvorstellungen. Ich frage mich, wie weit sind wir von dieser Zukunft noch entfernt und wo hakt es besonders?
Ja, das ist eine gute Frage. Man muss vielleicht ein bisschen dazu sagen, dass dieses Buch aufgenommen wurde von vielen als progressiv. Von anderen aus dem Netz und aus diesem Diskurs als eher konservativ. Denn ich sage ja nicht, dass ich der Auffassung bin, dass man sozusagen alles verändern müsste, was es gibt, sondern das, was ich für ja, so eine Verbindung dieser Welten halte, das mache ich ja schon, das kann man schon machen. Also vielleicht ein kleines Beispiel. Ich habe mit meiner 9. Klasse mal Erörterungen geschrieben und argumentieren und so. Und da ist es für mich immer wahnsinnig wichtig, dass die verstehen, dass das auch eine Relevanz hat. Und Relevanz bekommt was meistens, wenn man auch tatsächlich einen aktuellen Zusammenhang herstellen kann. Nicht immer, aber oft. Und da haben wir beispielsweise in der lokalen Facebook-Gruppe des Ortes gesehen, dass da so, naja, gehetzt wurde, nicht gegen Fridays for Future, aber es wurde sozusagen dagegen angeschrieben. Und dann haben die Schülerinnen und Schüler die Argumente dort rausgearbeitet, zusammen online Gegenargumente formuliert und wir haben das dann auf den Blog gepackt und wieder in diese Facebook-Gruppe zurückgespiegelt. Und sowas sind Dinge, die sind gar nicht so schwierig, Klammer auf, wenn es Internet an Schulen gibt, was ja leider nicht immer der Fall ist, Klammer zu. Aber die sollen auch zu mehr führen, als den Unterricht irgendwie hip oder cool zu machen, da geht es mir gar nicht drum, sondern mir geht es eher darum zu sagen, schaut mal, ihr seid jetzt Teil dieser Diskussion und das wurde online auch ganz gut aufgenommen.
Nun habe ich mir natürlich einige der Videos brav angeguckt, die sind zum Teil ziemlich aufwendig und man sollte eigentlich meinen, als Lehrer, als analoger Lehrer hätten Sie eine ganze Menge zu tun. Gehen Ihnen die Videos eigentlich leicht von der Hand, dass Sie so zahlreich produzieren? Das muss ja auch alles gemacht werden.
Ehrlich gesagt bin ich da manchmal so im Tunnel drin. Ich habe jetzt schon seit, ich glaube, bestimmt anderthalb Monaten nicht mehr produziert. Ich doppel das. Also für mich sind zum Beispiel solche Videos und auch die Blogbeiträge sowas, was man Working Out Loud nennt. Also ich beschäftige mich mit etwas, was ich sowieso schon herstelle. Und für mich ist es beispielsweise so, dass ich selber, jetzt zum Beispiel, wenn ich das meiste betrifft ja die Oberstufe, dass wenn ich mir selber über etwas im Klaren werden möchte, ich es am besten umwälze. Das rate ich meinen Schülerinnen und Schülern auch immer. Also umwälzen heißt, ich schreibe drüber, ich spreche drüber, ich befasse mich da aktiv mit und sitze halt nicht nur. Das heißt, meistens ist das, was ich dann daraus produziere, gleichzeitig auch Teil meiner Vorbereitung.
Also wer unbedingt was lernen will, sagte man immer früher, schreibt ein Buch und heute macht er einen Blog.
Das würde ich so bestätigen, ja. Also es ist wirklich so. Ne?
Ja,
es ist jetzt nicht alles, was ich auf dem Blog mache, aber vieles ist sozusagen Lernen. Und das Schöne am Digitalen ist ja auch, dass wenn jemand schreibt, also zum Beispiel, ich würde da noch was ergänzen oder guck mal, da hast du einen Fehler gemacht, da kenne ich, was weiß ich, eine andere Sekundärliteratur, wie auch immer, dass das plötzlich dann auch Teil des Ganzen wird. Ne? Das ist nicht abgeschlossen, sondern es kann weiterverarbeitet werden. Deshalb lasse ich beispielsweise meine Oberstufenschülerinnen und Schüler auch über Dinge bloggen, die sie gerne haben, weil sie dann zum ersten Mal so eine ganz authentische Schreiberfahrung haben, wo es nicht darum geht, Einleitung, Hauptteil und Schluss und so, wie die Lehrperson es will, sondern wirklich schreiben, was einen irgendwie bewegt. Und dann schreibt man auch lieber und wenn man mehr schreibt, dann lernt man natürlich dabei.
Bob Blume lehrt offline an einem Gymnasium in Baden-Württemberg und online in vielen Videos. Er nennt sich auch Netzlehrer. Sie sind Anfang 40, das heißt, in Ihrer Schullaufbahn gab es solche Möglichkeiten noch nicht. Sind Sie selbst eigentlich gerne in die Schule gegangen?
Ich bin wahnsinnig gerne in die Schule gegangen. Ich war ja tatsächlich 13 Jahre an der Waldorfschule. Ich halte die Ideologie, die dahinter steht, teilweise für sehr problematisch, weil ich auch jemand bin, der diesen dogmatischen, nicht kritisierbaren Leitlinien schwierig findet. Aber das, was bei mir als Schüler angekommen ist, das habe ich wirklich sehr genossen. Bildung ist halt immer noch mehr als Ausbildung. An einer Stelle sage ich, glaube ich, Bildung heißt auch, etwas kennenzulernen, wogegen man sich dann entscheiden kann.
Ich denke immer, Bildung, Mark Twain sagt, ist das, was bleibt, wenn man alles andere vergessen hat. Ich möchte noch mal zurück zu Ihnen, zu Ihrer eigenen Schullaufbahn, Waldorfschule. Spontan fällt mir ein Projektunterricht, stabile Klassenverbände, Eurythmie, dieses merkwürdige Tanzen. Die 13. Klasse hin zum Abi ist dann aber staatlich. Wie war das?
Ja, schrecklich. Was aber weniger daran lag, dass es Noten gab. Also ich glaube, irgendwann in der 8., 9. oder 10. Klasse haben wir irgendwie Punkte bekommen. Und dann gab es ja auch schon dieses Internet. Dann hat man sich das so ein bisschen zusammengereimt. Was wäre das für eine Note? Nee, es ging eher darum, dass an der Schule, an der ich bin, ich glaube, das ist sehr individuell, einfach unglaublich viele Lehrer auch gekommen und gegangen sind.
Aber immerhin, das Abi hat beim ersten Versuch geklappt?
Das hat geklappt.
Diese Ideologie des anthroposophischen Vordenkers Rudolf Steiner, die hat ja ein bisschen Federn gelassen. Einiges an seinem Denken kann man auch rassistisch nennen. Viele Anthroposophen lehnten auch aus ziemlich dubiosen Begründungen Corona-Impfungen ab. Also das Weltbild hatte schon bessere Zeiten. Sie haben aber auch gesagt, Sie haben sehr viel mitgenommen aus diesem freieren Lernen. Was meinen Sie, bedeutet Ihnen das bis heute und was lehnen Sie inzwischen vielleicht auch ab?
Ja, das ist schwierig, weil ich selber kein Anthroposophie-Experte bin. Ich habe ja sozusagen nur das erlebt, was am, ich sage mal in Anführungsstrichen, beim Endkunden ankam. Und das hatte also für mich jetzt nie irgendwie was mit Theorien zu tun, die ich verstehen musste, sondern die Möglichkeit, ich sage jetzt mal ganz lapidar, zu schmieden, zu häkeln, zu singen, Theaterstücke zum Beispiel zu machen, das hat mich ganz lange begleitet. Ich habe jetzt selber auch eine Theater-AG. Also sozusagen die verschiedensten Formen, man wird nach Montessori so sagen, mit Kopf, Herz und Hand zu lernen, das hat mich, glaube ich, unheimlich geprägt. Mhm. Was mich an der Anthroposophie, was ich da einfach schwierig finde, ist, dass ich glaube, dass dort zumindest in Teilen in so eine Form von esoterischem Weltbild übergegangen wird, das auch dann antiwissenschaftlich ist. Und das finde ich ganz, ganz schwierig. Also ich hatte jetzt gerade online auch unheimlich viel mit diesen, ich sage jetzt mal, sogenannten Querdenkern zu tun. Da weiß man ja auch immer nicht, bezeichnen die sich jetzt selber so oder ist das für die ein Schimpfwort? Und da hatte ich schon das Gefühl, dass es da zumindest teilweise, ich möchte die Menschen nicht pauschal aburteilen, aber dass es da teilweise einfach Verknüpfungen gibt, die ich hochgradig problematisch finde.
Sie selber sind aufgewachsen in einer Patchwork-Familie, eine glückliche? Das ist ja auch nicht immer so einfach.
Boah, wenn es eine glückliche Patchwork-Familie gibt, soll man mir sie zeigen? Nee, das sind natürlich immer schwierige Phasen, bevor es dann zum Patchwork wird. Aber wir haben uns ganz gut arrangiert, glaube ich.
Da lernt man auch was, nicht? Wenn man sich in solche neuen Strukturen einfügen muss als Kind, unfreiwillig.
Ja, da lernt man viel. Ich meine, Sie haben mich nach der Schule gefragt. Ich bin gerne in die Schule gegangen, aber ich sah früher noch ein bisschen asiatischer aus. Und im Ruhrgebiet der 90er Jahre war das nicht immer so einfach. Also das war schon auch so eine Außenseiter-Situation, die jetzt durch diese Patchwork-Situation sich nicht unbedingt verbessert hat, sagen wir mal so.
Und Bob Blume, Verzeihung, aber ich muss das einfach fragen, ist das Ihr wirklicher oder ist das ein Künstlername? Bob Blume.
Das ist mein wirklicher Name, der aber zu meinem wirklichen Namen geworden ist. Also meine Eltern haben mir den Namen Bob als Rufname gegeben, hatten damals aber noch andere Ideen. Und der ist dann sozusagen nur, also erst bei der Taufe und noch nicht bei der Geburt dazugekommen. Ich habe den dann hinterher als meinen einzigen Namen quasi angenommen, weil ich, wie das immer so ist, man identifiziert sich selbst ja mit einem speziellen Namen und das war für mich, seitdem ich denken kann, Bob.
Dann haben wir das jetzt auch geklärt. Bob Blume heute zu Gast im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Gymnasiallehrer, Blogger und seit neuestem Buchautor von 10 Dinge, die ich an der Schule hasse. Untertitel und wie wir sie ändern können, ist heute unser Gast. Herr Blume, was ich immer so schwierig finde am Lehrerberuf, ohne ihn niedermachen zu wollen. Man geht in die Schule, dann auf die Uni und dann geht man wieder in die Schule. Irgendwie begrenzte Lebenserfahrung das. Sehen Sie das ähnlich oder sehen Sie das ganz anders?
Das sehe ich hundertprozentig so. Deshalb habe ich beispielsweise eine Kolumne darüber geschrieben, dass ich mich für ein verpflichtendes soziales Jahr ausspreche. Ich hatte jetzt das Glück, dass ich in meiner Schulzeit in die USA gehen konnte für ein halbes Jahr, nach meinem Abitur nach Australien für 3 Monate und dann einen Zivildienst eben auch geleistet hat. Eine unheimlich tolle Zeit, einfach um mal rauszukommen, andere Menschen kennenzulernen und so weiter. Ich glaube aber in der Tat, dass das ganz wichtig ist, dass man zunächst mal irgendwie die Geschichten erlebt, von denen man seinen Schülern dann hinterher erzählen kann. Also weil die sollen einen ja auch das ist zumindest meine Auffassung, dass sie einen auch als Person wahrnehmen sollen, ne? Und nicht nur als Lehrkörper.
Also Sie haben dann ganz charmant ein paar Kurven gedreht, bevor Sie ein Lehrkörper wurden.
Genau, also Man sagt ja auch so, was ist das für eine Lücke im Lebenslauf? Und dann war geil.
Ich vermute mal ganz uncharmant, Sie halten sich selbst für einen guten Lehrer?
Oh, nicht immer. Also ich kann sozusagen mittlerweile ganz gut reflektieren, wenn ich was nicht gut mache. Es gibt diese Phasen zum Beispiel, wo es so viel wird, also mein Endgegner ist November, dass ich dann spontan weiß, das, was ich jetzt leiste, das ist nicht das Beste, was ich zu leisten imstande bin.
Und warum ist der Endgegner dann November?
Tja, das frage ich mich auch. Das liegt einfach daran, dass, ich weiß nicht, es wird dunkel. Punkt ist aber ein anderer. Ich sage den Schülern das dann auch. Also ich sage dann so, passt mal auf, jetzt gerade könnt ihr von mir sozusagen keine Quantensprünge erwarten. Für mich ist wichtig, authentisch mit den Schülerinnen und Schülern zu arbeiten. Ich glaube, ich bin grundsätzlich ein guter Lehrer, aber das heißt nicht, dass ich sozusagen immer hundertprozentig auch das leisten kann, ganz klar.
Eine Ihrer Forderungen will ich nochmal aufgreifen, Lehrstoff entrümpeln. Dafür sind eigentlich immer alle, nur wie entscheiden wir, was Gerümpel ist und was weg kann. Also Goethe, Dreisatz, Kopfrechnen, Malen, Musik, Sport. Also Schülerin sein ist ja jetzt schon ein Fulltime-Job. Wer was über Bord schmeißen will, muss nicht nur gute Gründe haben. Also wer was Neues auch noch einführen will, muss noch bessere Gründe haben. Was machen wir denn da?
Oh ja, auch bitte nichts Neues einführen. Jeder will irgendwie ein anderes Fach einführen. Das ist wahnsinnig schwierig. Zumindest sollten wir als ersten Schritt in eine öffentliche Debatte darüber gehen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass bestimmte Axiome in Mathe oder so, die gesetzt wurden, das und das muss man machen, die E-Funktion oder so, dass das so sein muss. Ich glaube, diejenigen, die gut Mathematik können oder sehr gut und ein Mathestudium machen, die werden sich das auch danach noch raufschaffen können. Also das ist ja nichts, was vom Himmel fällt. Was das sozusagen im Einzelnen ist, das ist ganz schwierig zu beurteilen. Ich kann nur sagen, dass zum Beispiel jetzt in Baden-Württemberg als Beispiel, da ist die Leitperspektive Demokratieerziehung. Ups. Und wir haben diese Leitperspektive, aber die kann man im Grunde genommen, jetzt vor dem Hintergrund dieser Stofffülle, kann man die gar nicht konkretisieren. Also muss man sagen, wenn uns das ernst ist, dass Schüler partizipieren während ihrer Schulzeit, dann müssen wir irgendwo Abstriche machen. Und das werden bestimmt ganz schlaue Leute machen. Mein Plädoyer wäre ja auch immer, dass man die Praktika dazu nimmt. Ich glaube aber, dass jedes Fach ausnahmslos in irgendeinen sauren Apfel beißen müsste.
Aber Abstriche machen, da werden natürlich wieder alle schreien. Ich nehme mal ein Beispiel aus Ihrem Blog, wo ich gemerkt habe, dass Sie auch ganz konservative Züge haben. Sie sprechen oft davon, Alltagsbezug sei wichtig. Und dann hat Ihnen jemand auf Twitter geschrieben, Shakespeare und Kant habe er nach der Schule nie wieder gebraucht. Das mag sogar stimmen, aber womöglich hinterlassen sowohl Shakespeare als auch Kant Spuren im Leben, auf die man sich irgendwann stützt, vielleicht sogar ohne es zu merken.
Absolut. Und Sie haben auch recht. Also ich bin da absolut konservativ. Einen anderen Satz, den ich in dem Buch, glaube ich, auch schreibe, ist, dass Bildung auch das ist, für das man sich entscheiden kann, nachdem man von der Arbeit gekommen ist. Und was ich damit sagen möchte, ist, dass es ja natürlich wichtig ist, eine Grundlage an Kultur zu haben, damit man, also natürlich soll man ruhig auch Netflix gucken können, aber es ist halt schwierig, Dinge von Grund auf kennenzulernen, wenn man gar nicht weiß, dass sie einen erfreuen können und dass es sie gibt. Ich würde nur entgegenstellen, Shakespeare, super Beispiel, vielleicht werde ich nächstes Schuljahr mit meinen Schülerinnen und Schülern Romeo und Julia spielen. Das hat nichts damit zu tun, ob man da hinterher abprüfbares Wissen rausholt oder eine Ziffer für bekommt, sondern ich bin absolut für solche alten Stoffe. Ich glaube, die können einem richtig viel geben. Aber ob die sozusagen in dieser Form dann gelehrt werden müssen, das lasse ich mal dahingestellt.
Können Sie uns mal ein konkretes Beispiel geben, wo Sie dachten, und also wenn möglich auch Ihre Schülerinnen und Schüler, das war jetzt richtig klasse, da hat alles geklappt. Vernetztes Denken, Selbstständigkeit, Teamfähigkeit, Lernen vor Ort, digitales Weiterlernen und Bildung kam dabei auch noch rum. Haben Sie so ein Paradebeispiel?
Ich habe beispielsweise in meiner Deutschklasse, das ist aber schon ein bisschen her, in der 10. Klasse wollte ich was umsetzen, was von einer Fachdidaktikerin ist, Lisa Rosa heißt die, die sogenannte Forschungs-, mit Forschungsfragen Projektunterricht macht. Und da im Deutschunterricht auch Filme eine Rolle spielen, habe ich versucht, mit den Schülerinnen und Schülern, die, ich sage jetzt mal, nur einen Rahmen zu entwickeln, und die Schülerinnen und Schüler haben sich quasi ihren Gegenstand selbst ausgesucht und eine Forschungsfrage entwickelt. Und diese Forschungsfrage, die waren erst immer viel zu groß. Also so, wie entwickelte sich der deutsche Film zwischen 1960 und 2000? Also wir sind so, man musste sich wirklich Zeit lassen, um erstmal dahin zu kommen, zu sagen, was ist eigentlich eine Frage, die man auch in einer angemessenen Zeit beantworten kann, ohne gleich eine Professur danach anzustreben. Und dann haben Schülerinnen und Schüler, das hört sich jetzt ein bisschen lustig möglicherweise an, Expositionen in Barbie-Filmen hat eine Gruppe gemacht. Das heißt, die haben sich angeguckt, wie fangen so Zeichentrick-Barbie-Filme, wie fangen die an und wie wird da etabliert, um wen es geht, was der Konflikt ist und wie es weitergeht. Und das war sowas von genial, und ich hätte das als Lehrkraft, ich hätte das nicht rausgesucht, ich hätte das wahrscheinlich auch nicht als Thema vorgegeben, aber da haben wir unheimlich viel gelernt, weil die Schüler natürlich dann auch trotzdem nachfragen mussten, was ist das jetzt für eine Kameraeinstellung, kann man hier eigentlich von einer wirklichen Exposition sprechen und so weiter und so fort. Und das war ein wunderbares Projekt, das ging, ich glaube, so ungefähr 4 Wochen. Das war jetzt das eine Beispiel, es gab noch mehr tolle Beispiele, die einfach unglaublich Spaß gemacht haben.
Lehrer auf alten wie neuen Wegen. Bob Blume, heute unser Gast. Ein Lehrer wie Mr. Keaton aus dem Film Club der Toten Dichter, den hätten wir alle gern gehabt. Einen, der stark macht, einen, der Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gibt und der die Schönheit von Sprache, von Gedichten lehrt. Ich hatte immerhin eine, wenn auch sehr kleine Anzahl Lehrerinnen und Lehrer, denen ich was zu verdanken habe. Darunter eine ganz junge, die kam frisch von der Uni und die hat der 13-jährigen Ulrike die erste Freude an modernen Schriftstellern vermittelt. Das weiß ich bis heute. Haben Sie, Herr Blume, bei allem im Buch formulierten Ärger irgendjemanden erlebt, der Sie bis heute tief beeindruckt?
Also in der Schullaufbahn war das tatsächlich mein damaliger Klassenlehrer. Der hat mich tatsächlich 8 Jahre begleitet, hat selber gesagt, dass er, also beim Klassentreffen, bei einem späteren, dass er zu wenig auf Grammatik geachtet hat, aber der hat mit uns unheimlich viel mit Sprache gemacht und das ist mir geblieben. Und ich erinnere mich halt daran, dass er im ersten Schuljahr, das sollte natürlich auch ein bisschen Kritik sein, ein bisschen in Kritik, Feedback, schrieb er mir, Bob neigt dazu, die Wörter auf die Goldwaage zu legen. Und ich glaube, rückwirkend war das irgendwie sehr prophetisch und er hat mir da auch immer weitergeholfen, auch 8-Klass-Spiel, das ist ein Theaterstück, was die ganze Klasse macht. Diese Faszination für Sprache, die ich auch immer noch habe, für Sprache, fürs Schreiben, fürs Lesen, fürs Sprechen, zu unterstützen. Also dem habe ich sehr viel zu verdanken und der ist für mich einfach ein großartiger Mensch.
Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie ja Tröpfchen per Tröpfchen, Krümelchen für Krümelchen Ihre Vorstellungen durchsetzen können, so dass es Ihren Schülerinnen und Schülern was bringt und dass der November Sie nicht einholt. Nicht zu sehr. Danke fürs
Gespräch. Das wäre schön, ja. Danke Ihnen.